Mich hat das im Studium oft ein bisschen geärgert, dass sehr künstlich intellektualisiert wurde und sehr wissenschaftlich über die Dinge gesprochen wurde. Natürlich, das ist ein geisteswissenschaftliches Studium, das macht man so, aber ja, für mich ist es seitdem eigentlich immer wichtig, mir zu überlegen, wenn man, und das sagen ja alle, wenn man ein größeres Publikum begeistern möchte für Kunst, dann muss man sich eben auch dann aufeinander zubewegen und da auch dann so Brücken bauen.
Sagt Julia Meyer-Brehm, die wir für eine neue Folge des Podcasts Kunstpause der jungen Freunde der Nationalgalerie, so heißen wir jetzt nämlich, eingeladen haben. Julia ist Kunsthistorikerin, Autorin, Kritikerin, Kuratorin, Bloggerin, Instagrammerin mit ihrem wunderbaren Account Maya wie das Lexikon und heute bei uns zu Gast. Und wie jeder unserer Gäste hat sich auch Julia eine Arbeit aus der Sammlung der Nationalgalerie ausgesucht, die augenblicklich in der Ausstellung Zerreißprobe in der Neuen Nationalgalerie zu sehen ist, der Neupräsentation der Sammlung der Neuen Nationalgalerie. Und bevor uns meine liebe Kollegin Charlotte erzählt, welches Werk sich Julia Meyer-Brehm ausgesucht hat aus der Sammlung der Nationalgalerie, können wir uns dieses Werk einmal anhören.
Das war der Soundtrack von der Videoarbeit von Pippi Lottirist, Ever is Over All. Anders als bei all unseren anderen Podcasts ist dieses Werk diesmal kein Erwerb der Freunde der Nationalgalerie für die Sammlung der Nationalgalerie, sondern tatsächlich eine Leihgabe aus einer Privatsammlung, die aktuell in der Sammlungspräsentation zu sehen ist. Und wir sprechen über eine, wirklich habe ich riesig gefreut, dass wir über diese Arbeit sprechen, eine Videoarbeit von Pippi Lottirist von 1997. Und in dieser Arbeit der Schweizer Künstlerin, das ist so eine Übereckprojektion, läuft eine Frau in einem sehr zarten türkisen Kleid mit roten hohen Lackschuhen eine Straße entlang und sie trägt, und da dachte ich immer, dass es so eine Art Lupine ist, aber ich habe nochmal nachgesehen, es ist eine tropische Pflanze und zwar eine Schopffackellilie und wir sprechen über eine größere Blume, aber sie wird so getragen wie ein Baseballschläger. Und dieser Walk dieser Jungfrau mit dieser Lilie erinnert so ein bisschen, vielleicht kennt einer von unseren Hörern und Hörerinnen das Video zu Beyoncés Video Hold Up. Da wird ein echter Baseballschläger verwendet, aber in dieser Videoarbeit von Pippi Lottirist wird mit einer Blume werden die Seitenscheiben von parkenden Autos zerschlagen. Und dazu läuft sehr verträumte, stimmungsvolle Musik und das ist alles so in Zeitlupe gedreht und man kann in der Neuen Nationalgalerie sich auch in solche große Sitzsäcke setzen und dieser Arbeit zuschauen und ich kann sie wirklich on repeat gucken, weil ich finde das einfach eine unheimlich kraftvolle Arbeit. Die Blume wird zum Werkzeug der Zerstörung und diese Arbeit sagt man auch nach, dass dies den Ruf der Künstlerin Pippi Lottirist als feministische Künstlerin begründet hat. Und das soll genug der Einleitung und Beschreibung sein. Liebe Julia, warum hast du dir dieses Werk heute ausgesucht, über das wir sprechen?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Ich habe die Arbeit ausgewählt, weil ich immer, wenn ich Arbeiten von Pippi Lottirist sehe, irgendwie das Gefühl habe, wie nach Hause kommen oder was Bekanntes zu sehen. Es könnte daran liegen, dass ich schon sehr früh in meinem Leben mit ihr in Kontakt gekommen bin oder mit ihren Werken. Ich hatte eine ganz tolle Kunstlehrerin in der Schule, die sehr viel Wert darauf gelegt hat, uns auch zeitgenössische Künstlerinnen vorzustellen, unter anderem Sophie Kall, die ich bis heute sehr liebe und eben auch Pippi Lottirist. Und es war eine andere Arbeit, über die sie mit uns gesprochen hat, aber ja, das war irgendwie eben vor 15 Jahren oder so bestimmt. Und als ich dann Jahre später, ich glaube im Gropiusbau, eine Arbeit gesehen habe von Pippi Lottirist, da hat sich das eben schon so bekannt angefühlt. Also so dieses typische, man hat das Gefühl, man ist der Künstlerin irgendwie bekannt oder es ist eine alte Freundin oder so. Und das ist irgendwie geblieben und bis heute habe ich immer das Gefühl, ja, es fühlt sich irgendwie heimelig an.
Es ist interessant, dass du heimelig sagst. Das ist ja fast ein Wort, gegen das sie sich vielleicht wehren würde.
Auf jeden Fall, zu Recht.
Aber was man schon sagen muss, ich finde auch, sie ist sozusagen ganz klar eine politische Künstlerin und gleichzeitig haben ihre Arbeiten eine unglaubliche, ja, fast manchmal wohlige, würde ich jetzt sagen, Poesie. Also man kann sich extrem gut in ihnen aufhalten. Man kann, wie du gerade beschrieben hast, Charlotte, in der NNG mit auf Sitzsäcken sitzen, sich richtig da rein zu versenken. Ich glaube, Julia, du warst letztes Wochenende auch nochmal vor Ort und hast gesehen, genau, wie das Publikum darauf reagiert. Das heißt, obwohl der Inhalt so krass politisch und auch eindeutig feministisch ist, fühlt man sich wohl.
Auf jeden Fall.
Für Männer gar nicht so schlecht, ja.
Also es lullt einen so richtig ein, die hast du ja auch schon gesagt. Also es, die Musik ist so ganz bedächtig und tranceartig und dann dieses Summen oder der Gesang, das steht eigentlich, könnte man meinen, so im krassen Kontrast zu dem, was dann eben passiert. Ich war letztes Wochenende da und habe auch ein bisschen beobachtet, wie das so, was das macht mit den Menschen, die davor stehen und die sich das angucken und vielleicht mit einer ganz anderen Erwartung davor treten und dann echt überrascht sind. So, das finde ich gut.
Ein Element dieser Arbeit sind eben die parkenden Autos und deren zertrümmerten Windschutzscheiben. Ein anderes Element, das man erst nach einer Weile feststellt, wenn man sich die Arbeit mindestens so 7 Minuten lang vielleicht anschaut, ist eine Polizistin. Mhm. Und vielleicht ist die auch der zweite Grund, warum die Arbeit so politisch ist, weil da ist ja doch der Staat drin repräsentiert. Und was tut diese Polizistin eigentlich in dem Video?
Ja, also das ist so ein richtiger Moment, wo man mitfiebert, weil man sieht eben, dass sich von hinten aus dem Off quasi eine Polizistin nähert und man denkt sich irgendwie, oh, jetzt gibt's eine Konsequenz, jetzt passiert irgendwas, jetzt ist da so ein Kipppunkt. Aber überraschenderweise läuft die Polizistin lächelnd vorbei, tippt sich noch so zum Gruß an ihre Mütze und nimmt das einfach so hin. Also das wird total akzeptiert, dieses Verhalten, dieses eigentlich ja irgendwie illegale Verhalten. Und auch andere Menschen, die ihr begegnen auf der Straße, also eine ältere Dame zum Beispiel oder ein Kind, die scheinen sich gar nicht so richtig darum zu kümmern, was dort vor sich geht. Das scheint komplett akzeptiert zu sein.
Ich fand jetzt besonders schön, dass zum feministischen Kampftag, Frauentag am 8. März dieses Video von der Neuen Nationalgalerie auf Instagram gepostet wurde. Ich habe es in total vielen Reposts gesehen, dass ganz viele andere auf Instagram dieses Video irgendwie so als Statement gepostet haben. Jetzt mal unabhängig davon, was man der Arbeit noch an Werten oder Themen nachsagen kann oder was man hineininterpretiert. Für was steht die Arbeit für dich ganz persönlich?
Für mich steht es auf jeden Fall für weibliche Wut oder Wut generell und auch so ein bisschen den Umgang damit. Ich habe in den letzten Tagen auch nochmal darüber nachgedacht, dass es so spannend ist, dieser vermeintliche Gegensatz zwischen diesem, ihr habt es schon gesagt, so dieses liebliche, in Anführungszeichen weibliche. Dieses Outfit ist wohl auch angelehnt an Dorothy aus dem Film Der Zauberer von Oz, also so die klassische junge Mädchenfigur. Also dieses ganz zarte, liebliche im vermeintlichen Kontrast zu diesem aggressiven, dieses Zersplittern der Scheiben, dieser aggressive Akt mit der Blume als Waffe. Und dieser Gegensatz, der aber komplett Hand in Hand geht in der Arbeit, das für mich ist das total wichtig zu sehen, dass es eben eigentlich keine Gegensätze sein müssen, also dass das parallel laufen kann.
Du hast gerade schon gesagt, Charlotte, dass die Arbeit sehr viel gerepostet wurde durch dieses Posting. Du bist Expertin, Julia, was Postings betrifft und Influencer-Dasein im weitesten Sinne. Was glaubst du, macht diese Arbeit für dich so Instagrammable? Warum läuft sowas gut? Du kennst dich damit aus.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, warum das gerade auch am 8. März so gut funktioniert hat, ist, dass alle sich damit irgendwie identifizieren können. Du hast natürlich einen Menschen, den du dort siehst, das ist immer gut in den sozialen Medien und du hast sehr starke Emotionen, in diesem Fall eben Wut oder Aggressivität. Ich glaube, dass es könnte auch befreiend sein, wenn man sowas in den sozialen Medien sieht, weil Wut nicht unbedingt etwas ist, was viel geteilt wird, würde ich sagen. Und vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen zu psychologisch, aber ich glaube auch, dass Wut oder viele von uns haben sich Wut auch so ein bisschen abtrainiert. Ich habe das bei mir selbst auch gemerkt in der letzten Zeit, dass ich einfach lange gar nicht gemerkt habe, wenn ich wütend bin, sondern das eher auf so ein anderes Gefühl geschoben habe. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das generell menschlich ist oder auch so ein typisch weibliches Phänomen, dass man dann irgendwie eher weint, in Tränen ausbricht, wenn man dieses Gefühl hat oder sagt, man ist enttäuscht oder man ist, also das irgendwie anders framed, aber dass das Wut irgendwie so ein bisschen weggedrückt wird und das zuzulassen oder ja in diesem Fall dann vielleicht online zu teilen, kann ja auch schon was ganz Besonderes sein.
Ich würde ein kleines Fragezeichen an die Aussage machen, dass Wut nicht viel geteilt wird. Das ist vielleicht in der von unseren Algorithmen bestimmten, sicherlich stark kunstabhängigen Bubble so. Aber leider sind die sozialen Medien natürlich auch dafür bekannt, dass gerade politische Wut sich dort extrem Raum greifen kann. Mhm. Und durchaus sozusagen alles, was Peaks sind, ja das ist, was Auffälligkeit generiert und dadurch dann auch leider oft besonders geteilt wird. Mhm. Also gerade wütende Speeches von Politikerinnen, ob es amerikanische Präsidentschaftskandidaten sind oder neue deutsche Parteierfinderinnen, werden besonders gerne online stark Verbreitung finden.
Aber unabhängig jetzt vom online geteilten Inhalt, würde ich schon sagen, dass sich Wut in unserer Gesellschaft als Emotion von Menschen ausgelebt, schon oft auch in anderen, also irgendwie anders kanalisiert. Also wenn man einfach nur mal irgendwie als Radfahrer in Berlin unterwegs ist, weiß man direkt, wovon ich spreche. Also es ist, Wut findet irgendwie andere Kanäle, habe ich oft das Gefühl. Und wieder zurück zur Ausgangsthematik, abtrainieren von Wut oder Emotion, fand ich irgendwie einen ganz guten Begriff. Das Wort Hysterie ist zum Beispiel was ein explizites Wort für Frauen, weibliche Emotionen ist. Männliche Hysterie, ja, kann man sich auch vorstellen, aber eigentlich ist dieser Begriff total mit Frauen konnotiert. Also Frauen wird eine Emotion zugeschrieben. Das hat auch früher zu Krankheitsbildern etc. geführt. Also,
ist nicht die Hystera sogar der griechische Begriff für die Gebärmutter?
Genau. Also und das ist ja irgendwie was total zeigt, dass wir da auch gesellschaftlich immer noch einen Unterschied machen, was uns wiederum zu dieser feministischen Videoarbeit ja auch wieder zurückbringt, dass ich das total, dass das vielleicht auch ein Statement für das Wütendsein kann, diese Arbeit. Also fand ich irgendwie gerade ganz gut. Hat mich sehr, also an mich selbst da erinnert.
Ja, ich denke eben auch, dass es so ein bisschen hinterfragt, wie nehmen wir Wut wahr, nehmen wir sie ernst, können wir sie einordnen, wie sieht eine wütende Frau aus? Ne? Man hat vielleicht so ein Klischee von einer hysterischen Person im Kopf. Aber ja, Wut empfinden wir alle. Und das stimmt auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass gerade so Hate und Hate Speech natürlich irgendwie absolut weit verbreitet ist im Internet. Aber ja, also wütende Frauen sehe ich in meiner Bubble zumindest nicht so viel.
Ja, und ich würde auch sagen, die Wut dieser Pipi-Lotterist-Frau, dieses Characters, ist ja eine ganz spezielle Wut. Ist eine schöne Wut eigentlich.
Ja, eine schöne Wut, eine befreite Wut, würde ich sagen. Also diese Person wirkt sehr glücklich und befreit, ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, die destruktive Kraft wird hier zu einer produktiven. Also klar werden da Fensterscheiben gesmashed, aber irgendwie führt es ja auch dazu, dass die Polizistin nicht grüßt.
Vielleicht. Und vergessen wir nicht,
dass also die Welt wird auf blind. Den Kopf gestellt. Ja.
Die sieht das Problem nicht. Ja, also vielleicht täuscht sie halt auch alle, weil ihre Waffe, du hast es schon gesagt, ist diese Lilie und sie ist in diesem schönen Kleid und grinst über beide Backen. Vielleicht erkennt einfach niemand, dass sie da gerade alles kaputt macht, sondern die sind total geblendet von ihrem Auftreten und denken sich, ach, das ist ja eine schöne junge Frau. Also ich habe eher so das Gefühl, man, da geht irgendwas vor sich und niemand versteht's.
Oder dass auch etwas, also das ist so die Fortführung dessen, was du sagst, dass die Zerstörung auch etwas Schönes nach sich bringen kann. Denn also der zweite Teil der Videoarbeit ist ja immer diese Einblendung dieser blühenden Lilie, die irgendwie in Knospen und in Blüten zu sehen ist. Es wird so ineinander auf dieser Übereckprojektion ja auch gezeigt, dass also diese Zerstörung und diese eigentlich Wut eigentlich auch ja etwas ist, was auch zu schönen Dingen führen kann und kraftvolle Entscheidungen oder das Zertrümmern auch etwas hervorbringen kann, was wir uns dann ansehen und fragen, also dass das auch etwas Positives bringen kann.
Absolut, die produktive Destruktion,
genau.
würde ich sagen.
Ja.
Das, was wir gerade machen, ist etwas, was du häufig machst, nämlich Kunst zu beschreiben, Kunst zu vermitteln, auch im weitesten Sinne. Was hat dich überhaupt in dieses Feld bewogen, nachdem du Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften studiert hast? Warum hast du dir überlegt, Brückenbauerin zu werden? So würde ich es jetzt mal beschreiben, ob das als Autorin ist oder als Kuratorin. Du bist ja sehr auf sehr unterschiedlichen Feldern unterwegs. Trotz allem würde ich dich nicht als Tausendsasser bezeichnen. Das sind immer, ich finde das immer so ein doofes Wort.
Hans Dampf denn, in allen.
Ja, grauenhaft, was man dann immer so alles hört. Aber ich glaube, im Kern machst du eigentlich ganz oft, verfolgst du eigentlich ein Thema, nämlich das Übersetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da hast du mich ganz richtig gelesen. Ja, weil das irgendwie der Grundsatz auch für alles ist, was ich mache eigentlich. Also so der Versuch zumindest, Kunst zugänglicher zu machen oder auch zu sagen, es ist okay, das mit einem ganz naiven Blick in Anführungszeichen anzusehen oder wirklich die erste Sache, die dir einfällt, zu sagen. Es gibt, es sollte zumindest keine Schwellen geben und es ist total in Ordnung, wenn das Erste, was dir einfällt, irgendein Meme ist oder so, wenn du dir ein Kunstwerk anguckst. Mich hat das im Studium oft ein bisschen geärgert, dass sehr künstlich intellektualisiert wurde und sehr wissenschaftlich über die Dinge gesprochen wurde. Natürlich, das ist ein geisteswissenschaftliches Studium, das macht man so. Aber ja, für mich ist es seitdem eigentlich immer wichtig, mir zu überlegen, wenn man, und das sagen ja alle, wenn man ein größeres Publikum begeistern möchte für Kunst, dann muss man sich eben auch dann aufeinander zubewegen und da auch dann so Brücken bauen.
Eine Brücke, die du baust, ist zum Beispiel eine Rubrik auf deiner Instagram-Seite, die ich total toll finde. Die heißt Shop the Look. Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
Ja, danke. Ich finde die auch ganz gut. Ich mache das seit mittlerweile über 2 Jahren. Und das war wie so oft ein ganz spontaner Einfall. Vorbild für das Shop the Look sind diese ähnlichen Formate aus den klassischen Klatschzeitschriften, wo man das Outfit von berühmten Menschen nachshoppen kann, meistens für ein bisschen weniger Geld. Und dann hatte ich eines Tages die Idee, dass es lustig wäre, das Ganze auch mit Kunstwerken zu machen, weil wir ja alle auch so Kunst ansehen. Also wir gucken uns ein Gemälde an und denken, boah, das ist ja ein krasses Kleid oder was ist das für ein süßer Hund oder irgendwie so. Genau, und seitdem mache ich das auf Instagram, so ein Format, wo man eben Kunstwerke den Look shoppen kann.
Jetzt wird es endlich Frühling. Welchen Look sollten wir dringend kaufen, sowohl Männer als auch Frauen? Ich würde mich ja fürs Ruderer-Frühstück von Renoir so stellen.
Okay, ist eine gute Idee. Nehme ich mal auf in meine Liste. Auf jeden Fall irgendeine Aktdarstellung. Ne? Wenn es wärmer wird, dann kann man ja auch mal die Höhlen.
Du gehst dann gleich all in.
Ja, voll, absolut.
Oder all out.
All out. Ja. Genau. Ja, also es beschränkt sich auch nicht nur auf Malerei natürlich, sondern es gibt, ich habe auch Installationen gemacht, Skulptur und eben auch die Arbeit von Lottierist, über die wir heute sprechen. Ich habe übrigens versucht, so eine Lilie auch zu shoppen. Ich wollte euch eigentlich welche mitbringen, aber es gibt
Shop
nirgendwo.
The flower.
Ja,
Shop the accessory.
Das ist wirklich schade. Also es scheint wirklich schwer zu bekommen. Zu
ja, sagen. Das ist auch so eine total Trope. Ich habe die dann auch erstmal, ich muss erstmal gucken, was das für eine Blume, weil ich dachte, das ist so eine, wirklich, ich dachte, das ist eine Lupinie, aber ist sie nicht. Die blüht in Südafrika wohl. Also das ist tatsächlich ein totales tropisches Pflänzchen, was da im Video eingesetzt wird. Insofern kann man nur sowas Ähnliches irgendwie. Oder man muss irgendwie wirklich auf Plastikblume umsteigen. Aber weiß nicht, ob das so das Ding ist.
Ich muss bei den Frühlingslooks, über die wir gerade gesprochen haben und inspiriert durch deine Nacktheit, sofort an Ferdinand Hodler denken. Diesen jungen ja, Knaben, genau. Der momentan auch, glaube ich, on view ist in der neuen Nationalgalerie und der diesen Frauen, die wahrscheinlich eine Frau sind, den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes verdreht, die sich so nach ihm umsehen, als wäre es fast so eine Filmsequenz.
Ja, dieser Jüngling, ja, genau. Stimmt.
Aber der hängt in der alten.
Der hängt jetzt in der alten, aber genau. Der hing vorher hing in der vorher, alten Sammlungspräsentation genau. In der richtig. Neuen. Das war auch irgendwie so ein Wiedererkennungsmoment. Ich dachte, so, da ist er ja wieder. Aber ja, stimmt, das ist auch riesig, dieses Bild.
Ja, Hodler ist ja, sowieso das ist super. Das ist eigentlich, also ich habe so ein bisschen den Fokus auf Künstlerinnen, aber ich mache durchaus auch Künstler. Und Hodler ist echt, also den mag ich sehr. Ich muss nur noch mal kurz sagen, ich sitze hier nicht nackt.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, Felix, das hat gerade so den Anschein gemacht, als ob wir hier alle uns nackt treffen noch und nicht, sprechen, weil nicht. Nur weil Frühling
ja,
ist.
Wir sind ja auch am Anfang dieser frühlingshaften Folge.
Was läuft das hier? Okay.
Aber wenn wir schon in die Sexualität übergleiten durch die Nacktheit, dann können wir eigentlich direkt auf deine aktuelle Ausstellung zu sprechen kommen, in der du tatsächlich als Kuratorin tätig warst. Und das knüpft sehr, sehr schön an Gäste, die wir am Anfang dieses Jahres bei uns im Podcast zu Gast hatten, mit ihrer Publikation Boobs in the Arts an. Denn wir wandern jetzt einfach von den Boobs ein paar Zentimeter weiter unter. Früher nannte man das, glaube ich, mal Straße zum Glück und landen bei der Vulva, denn du hast eine Ausstellung kuratiert, die sich mit dem Titel Vulva Diversity Through Art insbesondere mit der Vulva beschäftigt. Erzähl uns von diesem Begehr.
Das war ein sehr spannendes Projekt. Sowas in der Art hatte ich tatsächlich vorher auch noch nicht gemacht. Also die Ausstellung ist schon vorbei, die lief leider nur 3 Tage. Künstliche Verknappung war das Stichwort, was vorhin gefallen ist.
Ist ja echt so.
Und es war eine Kooperation mit Amorelie. Also Amorelie hat sich überlegt, sie möchten eine Ausstellung zur Vulva machen. Und im Vordergrund stand tatsächlich hauptsächlich so dieser edukative Faktor, zu zeigen, wie unterschiedlich können Vulven eigentlich aussehen. Was sind das für Vulven, die wir normalerweise zu sehen bekommen, wenn überhaupt. Und einfach zu zeigen, es gibt eben nicht den einen Look, vermutlich ähnlich wie das bei den Brüsten auch ist. Es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, wie die Vulva aussehen kann. Und dann haben sie mich angefragt, ob ich diese Ausstellung kuratieren möchte, was ich auch super spannend fand, weil es jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man gern sich eine Kuratorin dazu holt, so als große Marke. Das fand ich ziemlich cool. Und ja, wie schon gesagt, also es war für mich auch absolutes Neuland und hat sehr viel Spaß gemacht.
Und die sind auf dich zugekommen, weil sie deinen Instagram-Account kannten oder aus welchem Kontext kam das zustande?
Ich wurde weiterempfohlen von Fabienne, die PR-Agentur Superglue gegründet hat. Wir kennen uns schon eine Weile und die hatte dann gesagt, ich kenne jemanden, die macht coole Sachen auf Instagram und so kam das dann zustande, also über viele Ecken.
Was sind deine, wenn du jetzt sagst, die Ausstellung ist jetzt zu Ende, es war glaube ich auch ein sehr intensives Ausstellungserlebnis, weil es ja Schlangen wie beim Berghain gab, es war total viel los. Was nimmst du jetzt so mit nach der Ausstellung? Ist das aufgegangen, dieses Konzept, dieser Gedanke, man bringt das Thema mal stärker in den Vordergrund und versucht auch dieses Schambehaftete irgendwie ein bisschen auszuradieren?
Wir waren alle sehr überwältigt, du hast es schon gesagt, von dem enormen Andrang und das hat sich natürlich dann auch nochmal durch diese kurze Zeit potenziert und dann durch die lange Schlange wurde noch mehr dieser Hype genährt. Ich war total happy, wie das aufgenommen wurde. Ich muss sagen, ich habe selten so ein diverses Publikum auch gesehen, also dass wirklich, es sind Familien mit jungen Kindern gekommen, ältere Menschen, ich habe mit einem 80-jährigen Besucher gesprochen, der den das aus so einer pharmazeutischen Ebene eher interessiert hat und junge Paare, also wirklich die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Backgrounds und Ja, also ich habe zum Beispiel eine Frau überhört, die zu ihrer Begleitung meinte, ich habe heute das erste Mal das Gefühl, dass ich normal bin. Also ich hatte bis heute immer so ein bisschen Angst, dass es bei mir einfach anders aussieht als bei anderen Frauen. Und das war für mich so ein total krasser Moment, dass man sowas auslösen kann, einfach dadurch, dass man so eine Vielfalt einfach zeigt. Ne? Mhm. Aber wir haben natürlich auch, Stichwort Kunst, in diesem Fall gelernt, wegzusehen und nicht genau hinzusehen, weil klar, wenn du irgendwie in der Sauna oder in der Umkleidekabine oder so jemanden siehst, der sich nackt auszieht, dann guckst du nicht ganz genau hin und sagst, oh, wie sieht es denn bei dir aus, sondern du hast halt irgendwie so ein Schamgefühl und guckst zur Seite und denkst dir, naja, ne? Und wenn man jetzt nicht regelmäßig sexuell mit Frauen zu tun hat, dann sieht man eben einfach nicht so viele Vulven. Und die man sieht, vielleicht in der klassischen Mainstream-Pornografie, sehen ja auch alle sehr ähnlich aus oder entsprechen halt einem bestimmten Typ, der irgendwie gern gesehen wird. Und es kann auch einfach super befreiend sein, mal zu sehen, ah, okay, also alles ist normal, ich bin normal und ja, bei mir ist nichts falsch.
Wie bist du da an die Recherche gegangen, die Arbeiten zusammenzutragen? Wie habe ich mir den Prozess vorzustellen?
Also es war so, dass es einfach eine riesige Auswahl an Material gab. Es war so, es gibt also eine riesige fotografische Sammlung, die im Rahmen eines sogenannten Vulva-Watching-Workshops entsteht von Iva Samina, die den anbietet. Und danach werden immer Fotos gemacht von den Teilnehmerinnen. Das heißt, natürlich ist die Diversität auch insofern ein bisschen eingeschränkt, als dass natürlich nur die Vulven fotografiert werden von den Menschen, die so einen Workshop besuchen. Und das ist natürlich auch eine kleine Gruppe an Menschen. So, das heißt, es gab irgendwie hunderte von diesen Vulva-Fotos. Und das war wirklich sehr witzig und auch spannend, dann da so in diesen Meetings alle einzeln durchzugehen und zu sagen, die nehmen wir mit rein, die nehmen wir nicht mit rein. Ah, die ist aber besonders, sowas hatten wir noch gar nicht und so. Also das war ein sehr witziger Prozess. Meine Aufgabe als Kuratorin war also hauptsächlich auszuwählen, welche zeigen wir. Wird das noch ergänzt durch irgendwas? Wie ist das Framing? Wie ist die Vermittlung innerhalb der Ausstellung? Wie wird das überhaupt gezeigt? Ne? Also allein so ganz technische Sachen. Wie lassen wir das drucken und wo und so? Ja.
Wir hatten bei der Thematik Boobs in the Arts ganz stark gesehen, dass es bei Künstlerinnen eine richtige Rückeroberung des eigenen Körpers in der Kunstgeschichte gab, nämlich das erste nackte Selbstporträt. Paula Modersohn-Becker war da bei uns im Gespräch. Und wenn man an Vulven in der Kunstgeschichte denkt, denke ich sofort an den Besuch mit meinem französischen Austauschschüler im Musée d'Orsay und Gustave Courbet und wie wir da irgendwie mit 14 Jahren vor diesem Gemälde standen.
L'origine du monde.
So ist es. Und ja. Es ist ein männlicher Künstler, der der wieder mal eine Frau malt. Und gibt es auch diese Zurückeroberung bei Vulven? Gibt es auch so diesen Moment wie Paula Modersohn-Becker, die sich nackt oberkörperfrei malt?
Ich muss gerade sofort denken an meinen letzten Besuch in der Pinault-Sammlung in Paris, wo die Lozzano ausgestellt wurde, die tatsächlich auf Courbet geantwortet hat mit einer direkten, na nicht Kopie, aber sozusagen wirklich Antwort. Und das war so ein Rückeroberungsmoment, nachdem du gerade fragst. Ja, deswegen muss ich, abgesehen davon, dass L'Origine du Monde, glaube ich, ganz oft kopiert wurde. Lustigerweise sah ich bei dem gleichen Paris-Besuch auf der Art Basel-Messe von Victor Mahn eine ebenfalls männliche, wenn auch homosexuelle Antwort auf L'Origine du Monde.
Wir hatten auch in der Ausstellung eine Fotografin, die das adaptiert hat. Es ist also ein relativ ähnlicher Bildaufbau, aber es ist eine blutende Vulva. Also es ist eigentlich genau die gleiche Komposition, nur dass eben Blut rausfließt, was ich irgendwie ganz, ganz schön fand. Aber um auf deine Frage einzugehen, also genau, man hat natürlich so diese feministische Bewegung im 20. Jahrhundert, die sehr stark diese Rückeroberung vorantreibt und wo eben auch Künstlerinnen ihre Vulva oder generell die Vulva thematisieren und auch freier. Also Judy Chicago hat ja auch zum Beispiel diese Dinnerparty, diesen Tisch gemacht mit diesen unterschiedlichen Vulva- Tellern und also da gibt es schon viel, aber ich muss sagen, dass es eigentlich gesamtgeschichtlich gesehen so ein Auf und Ab ist von Vulva wird irgendwie gezeigt, Vulva wird nicht gezeigt, überhaupt nicht. Mhm. Und also es gibt wirklich jahrhundertealte Darstellungen, so diese sogenannten Anna-Sirma-Darstellungen von Frauen, die ihre Vulva zeigen, präsentieren und damit irgendwie das so als machtvolle Geste gesehen wird für wir beenden Kriege damit und wir, das hat irgendwie heilende Kraft und das gab es schon und das ist spannend, wie dann unter anderem durch den Einfluss der Kirche das total verdrängt und tabuisiert wurde und dann kommt es irgendwie wieder hoch, gerade als die Wissenschaft auch vor auch relativ langer Zeit so die Bedeutung der Klitoris schon irgendwie verstanden hat. Und dann hat man aber wie gesagt, ach, das ist alles gar nicht so wichtig, Frauen sollten auch überhaupt keine Lust empfinden, fertig. Und dann wurde das wirklich vergessen gemacht. Und also dieses in Wellen kommende Zeigen, nicht zeigen, das fand ich schon interessant in meiner Recherche, dass das irgendwie da ist.
Ich wollte gerade sagen, weil du auf die Kirche eingehst, dass wir reden jetzt natürlich vor allem über die westliche Welt, während da natürlich vor allem im ostasiatischen Bereich unglaublich viele Darstellungen zu finden sind, auch in wirklich alter Kunst, ob das die Göttinnen sind in der tibetanischen oder auch indischen Kultur, wo ich glaube, sehr, sehr viele Vulven vor meinem geistigen Auge gerade zu sehen, mit mehrarmigen Königinnen, mit Elefantenkopf und großer Vulva. Also da gibt es durchaus in anderen Kulturkreisen
total
einen ganz anderen Umgang.
Ja, ja, absolut. Und da ist es eben auch so ein absolutes Machtsymbol. Daraus entsteht Leben, zumindest in einigen Fällen. Und unter anderem deswegen hat das, genau wie du sagst, in anderen Kulturen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eine super mächtige, bedeutende, göttliche Rolle schon fast. Ja.
Jetzt hast du dieses Projekt realisiert, angeregt durch Amorelli. Wenn du dir jetzt ein anderes Thema aussuchen könntest, und ich sehe es am Funkeln in den Augen, das wir nur hören können, von dem du ausgehen würdest, ohne einen großen Partner wie Amorelli, was wäre das? Wäre das ein ähnlich, ich sag's jetzt mal, randständiges Thema? Gleichzeitig ist es ein total großes Thema gewesen, da sind wir uns auch einig, aber es ist eben eins, was bisher noch nicht so stark künstlerisch einfach in dieser Stadt war. Das ein absolutes Novum, diese Ausstellung. Was würdest du gerne als nächstes anpacken?
Ja, auch irgendwas Zugängliches oder was uns halt irgendwie beschäftigt, so im Alltag auch, wo irgendwie Museen oder Institutionen nicht so richtig den Finger drauflegen. Also ich denke mir so häufig, dass es so coole Führungen geben könnte, zum Beispiel durch so zum Beispiel die Museen in Berlin mit so bestimmten Themen, also zum Beispiel Thema Mode oder Thema Selbstdarstellung oder Thema meinetwegen Haustiere oder so, um so ganz niedrigschwellig Leute mitzunehmen und zu sagen, hey, wir reden jetzt gar nicht so über den ganzen historischen Background, sondern wir reden jetzt einfach nur über die unterschiedlichen Speisen, die wir hier sehen und warum die so dargestellt werden zum Beispiel. Also ihr seht schon, das ist eher, ich denke immer eher noch so von dieser vermittelnden Perspektive und weniger von der kuratorischen.
Aber das heißt, wir dürfen gespannt sein, was da demnächst auf meiner Wie das Lexikon möglicherweise für alle deine Follower und die, die es noch werden, zu sehen sein wird.
Absolut.
Die Erzähllust geht weiter.
Gerade kürzlich hast du einige Dating-Tipps für die besten Museen für Dates gegeben. Wie geht das eigentlich weiter, dieses Thema?
Das ist ein Projekt, was ich auf jeden Fall gerne weiterführen würde. Also ich bin ins Naturkundemuseum gegangen. Ich hatte mal gefragt auf Instagram, welches Museum würdet ihr für ein Date vorschlagen oder wo würdet ihr hingehen auf ein erstes Date? Da wurde Naturkundemuseum sehr häufig empfohlen, was ich auch spannend finde, weil es eben nicht so das klassische Kunstmuseum ist, sondern da ist irgendwie mehr Action. Und im zweiten Teil war ich in der Gemäldegalerie und das wäre schön, wenn das noch ein bisschen weitergehen würde, weil ich denke, dass Museen als Date-Locations ziemlich unterschätzt sind.
Hattest du schon mal ein Date in einem Museum?
Auf jeden Fall.
In welchem?
In der CO Berlin zum Beispiel, in der Gemäldegalerie auch. Und das ist jetzt nicht so, als würde ich wöchentlich auf Museumsdates gehen, aber das sagt schon sehr viel aus über die Person, mit der man unterwegs ist.
Ich habe einen Freund, der tatsächlich seinen Heiratsantrag im Hamburger Bahnhof gemacht hat.
Oh, wow.
Und
wow.
Zwar hat er, das ist ein paar Jahre her, sogar jetzt, also mehr als ein Jahrzehnt, und er hat verschiedene Fotos ausgedruckt, die dann irgendwie in seinem Heiratsantrag mündeten, und hat die kurz vor Schluss des Museums aufgehängt und es dann so organisiert, also der hat die an die Wand geklebt.
Oh, cool.
Und die Aufsichten haben es
so
nicht geschnallt.
So ein Happening.
Ja, totales Happening. Und
wow.
Die sind noch immer verheiratet. Noch immer,
ja, das ist ein gutes Zeichen, oder?
Das ist die beste Werbung. Erstens für den Hamburger Bahnhof.
Ja.
Und zweitens auch, ja, also das ist ja eine coole Aktion.
Für Heiratsanträge im Museum, mehr davon.
Sehr glückliches Paar, noch immer, mit zwei wunderschönen Kindern.
Warum? ich bin begeistert und muss aber auch gleich, meine Frage, habe ich das vergessen. warum glaubst du, sind Museen so besonders gut geeignet für Dates? Warum ist das ein Ort, der sich so gut eignet? Was vereint sich dort?
Man kann irgendwie über alles und nichts reden da. Also das, was man sieht, regt einen irgendwie an, ganz viel zu teilen von sich und also über so Emotionen zu sprechen, über, also manchmal ist es ja auch nur dann eine schöne Kulisse. Man streift dann so durch und ist so im Gespräch vertieft. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man gar nicht so richtig wahrnimmt, was um einen rum passiert. Dann ist es halt einfach ein schöner, ruhiger Ort. Das ist ja auch nochmal die Sache. Also viele Museen in Berlin sind auch relativ leer, tagsüber zumindest. Und es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre. Man umgibt sich mit schönen Dingen. Und ja, und vielleicht lernt man auch noch was. Also ich bin große Verfechterin von Museumsdates.
Jetzt kommt bald wieder der Sommer und ich bin mir sicher, die Museen werden wieder proppenvoll sein, denn der heiße Berliner Sommer treibt die Besucherinnen aufgrund der Klimaanlagen neu in die Sammlung. Mhm. Das habe ich wirklich jetzt schon oft festgestellt.
Ist übrigens auch perfekt im Naturkundemuseum, weil es da diesen einen Raum gibt, wo diese ganzen Tiere in Gläsern und
die Schlangen.
Ja, genau. Da, dieser Ort ist, also ich bin irgendwann mal auch an so einem heißen Sommertag wirklich ins Naturkundemuseum geflüchtet und in diesen Ort gegangen, weil es ist ultra kalt da drin. Ja. Ist wunderbar. Man muss natürlich dann diese Schlangen aushalten können und irgendwelche anderen Tierchen.
Ja. Küssen in der Nasssammlung des Naturkundemuseums. Wer hat davon noch nicht geträumt? Ja, also das hat schon was. Also es ist irgendwie eine witzige Location. Also ich mag das Naturkundemuseum zum Beispiel sehr gerne. Man muss ja auch Technikmuseum oder so, ist ja auch, kann man ja auch machen. Das muss ja jetzt gar nicht irgendwie die hohe, in Anführungszeichen, hohe Kunst sein. Aber es ist natürlich auch witzig, sich diese Gemälde anzugucken und so darüber zu kichern und sagen, wie sieht der denn aus? Oder ja.
Also wer Julia daten will, der geht ins Museum.
Trefft mich dort. Was ist dein Lieblingsmuseum?
Ich mag sehr gerne das Georg-Kolbe-Museum. Das ist auch so ein bisschen far off. Tatsächlich auch die neue Nationalgalerie.
Hast du einen Lieblingsort in Berlin?
Den Volkspark Wilmersdorf. Richtiger Geheimtipp in West-Berlin.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, ich lerne gerade Skateboard fahren.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Also, ich habe das, dieses Jahr steht unter dem großen Vorhaben A, Neues zu lernen und B, geduldiger zu sein. Und ich scheitere sehr häufig daran, Geduld zu haben. Ich bin sehr ungeduldig und es lässt sich auch gar nicht so leicht lernen, finde ich. Schwierig.
Worauf bist du gerade neugierig?
Auf meine persönliche Zukunft. Es ist jetzt gerade so eine große Umbruchphase. Ich bin das erste Mal in meinem Leben ohne feste Anstellung seit Anfang des Jahres. Und das ist so ganz viel Orientierung, ganz viel gucken, was geht, was kann ich eigentlich machen mit diesem abstrakten Master in Kunstwissenschaft. Was alle immer fragen, was macht man damit eigentlich? Das versuche ich gerade rauszufinden. Und ich bin sehr neugierig, wo mich das jetzt hintreibt und was ich in einem halben Jahr, was ich dann so mache.
Du siehst so aus, als hättest du ein paar Ideen. Vielen Dank, dass du im Gespräch bei uns warst.
Vielen lieben Dank. Ich danke euch für das schöne Gespräch.